Warum ist der 21. Januar 1525 denn ein wichtiges Datum für uns Mennoniten? Erklären Sie doch bitte einmal den Hintergrund dieses symbolträchtigen Datums.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dass der 21. Januar 1525 ein wichtiges Datum ist, ist vielleicht noch nur wenigen bekannt. Aber es geht um die Gründung, um das Gründungsdatum unserer mennonitischen Konfession. Und dass wir keine einheitliche Konfession sind und noch weniger ein einheitliches Volk vielleicht, das sehen wir ja schon, wenn wir etwas reisen, um unsere Geschwister in Bolivien, Rio Verde, Nueva Durango zu besuchen oder die Amischen in Ohio und Indiana, in USA beobachten und so weiter. Und die Weltkonferenz hat in den letzten Jahrzehnten große Anstrengungen gemacht, um Gemeinsamkeiten zu suchen, ein gemeinsames Bekenntnis zu finden und vor allem auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppen untereinander zu fördern. Und diese Vielfalt ist ja nicht erst heute da, sie war auch eigentlich schon im 16. Jahrhundert gegeben. Es war ein sehr bewegtes Jahrhundert mit vielen neuen Aufbrüchen in Kirche, Kultur, Gesellschaft. Es war der Übergang vom relativ stabilen Mittelalter zur Moderne. Es kamen viele neue Ideen auf, neue Forderungen der Gesellschaft an die Obrigkeiten und so weiter. Und geografisch bedingt entstanden und entwickelten sich verschiedene Gruppen von Täufern in Europa, die allzumal nicht viel voneinander wussten. Und manchmal interessierten sie sich auch gar nicht so sehr für die anderen. So kam es, dass der Ursprung oder die Ursprünge des Täufertums nicht überall verstanden wurden. Russland-Mennoniten zum Beispiel, unsere Vorfahren, waren mehr oder weniger der Meinung, ihre Konfession sei mit Menno Simons entstanden, also 1536. Ganz falsch war es auch nicht, denn die Erinnerung der holländisch-norddeutschen Mennoniten sahen Menno eine Gründerfigur, die einleuchtend wirkte. Das Bewusstsein eines schweizerischen Ursprungs war, wenn überhaupt, da nur sehr schwach. Mit Harald Bender begann während des Zweiten Weltkriegs eine ganz neue Phase der mennonitischen Geschichtsforschung. Ihm ging es wirklich darum, eine Identität für das Weltmennonitentum zu finden, und er sah in den ersten Jahren der Schweizer Täuferbewegung ein gutes Potenzial, solch eine gemeinsame Geschichte zu konstruieren. Geschichte ist immer zum Teil Konstruktion. Für Bender sollte sowohl der Pazifismus wie auch das Gemeindeverständnis der Schweizer Brüder richtungweisend für die mennonitische Identität werden, was in den schlimmen Jahren des Zweiten Weltkriegs auch dringend nötig war. Ich fasse hier einmal kurz zusammen, hauptsächlich aus dem mennonitischen Lexikon, dem europäischen, was im Januar 1525 in Zürich ablief. Die ersten Täufer waren eine Gruppe begeisterter Sympathisanten von Zwingli. Sie arbeiteten schon ab 1522 zusammen mit ihm an der Reformation der Schweizer Kirche. Da die vorgeschlagenen Neuerungen schwierig waren in der langen, festen Tradition von Kirche und Gesellschaft, hielt man öffentliche Disputationen ab. Da ging es dann lebhaft zu. Auch Menschen aus der umliegenden Gegend kamen dazu, um dabei zu sein. Am 29. Januar 1523 fand eine solche Disputation in Zürich statt, wo die ersten Differenzen zwischen dem Kreis um Konrad Grebel und dem Reformator Zwingli offensichtlich wurden. Der Zürcher Stadtrat beschloss nach diesem Gespräch die ersten Reformen, womit man sich von Rom lossagte und die freie evangelische Predigt in den Kirchen gestattete. Im Oktober 1523, also im selben Jahr, fand dann eine weitere Disputation statt, wo es um die Abschaffung der Bilder und heiligen Figuren in den Kirchen ging und wo die herkömmliche Messe abgeschafft wurde. Auch die Frage der Taufe kam zur Sprache. Diese sollte jedoch weiter so bestehen wie üblich, nämlich die Kindertaufe. Sie war zu der Zeit ein Symbol der sozialen Zugehörigkeit und Konformität und der Stadtrat zusammen mit Zwingli konnten es sich einfach nicht vorstellen, da eine Änderung zu machen. Am 17. Januar 1525 versammelte sich wieder eine Gruppe zu einer Disputation, wo es schon spezifisch um die Frage der Taufe ging. Grebel und seine Gruppe protestierten und erhielten daraufhin vom Stadtrat Redeverbot. Sehr enttäuscht über die Resultate, versammelten sich die Brüder 4 Tage später, also am 21., im Haus von Felix Manns. Sie lasen die Bibel, diskutierten und beschlossen, die Tauffrage in ihre eigenen Hände zu nehmen, worauf Georg Blaurock als erster die Erwachsenentaufe empfing. Zusammen mit ihm wurden etwa 15 weitere Personen getauft. Der Tag darauf war Sonntag und die Gruppe versammelte sich in Solikon, ein Dorf in der Nähe von Zürich, wo sie dann das erste Abendmahl hielten. Seit den Forschungen von Harald Bender und Fritz Blanke wird dies Ereignis als Geburtsstunde der Täufergemeinde gesehen. Im weltweiten Mennonitentum wird diese Darstellung heute akzeptiert, worauf man auch das 500-jährige Jubiläum geplant hat. In Zeitschriften der Weltkonferenz, im Facebook und sonst wo merkt man, dass viel Publizität da ist. Wolfgang Streich aus der Concordia-Gemeinde in Asunción betreibt eine Seite, Anabautista Digital 500, die viel gutes Material bietet. Videoclips, Artikel, Buchhinweise, Aufsätze und manches andere. Das meiste davon in Spanisch, so dass es für unser Land gut zugänglich ist.
Was bedeutete es im Mittelalter denn überhaupt, als Wiedertäufer zu leben?
Ja, die Frage der Taufe war damals eine schwerwiegende Frage, was wir heute nicht so gut verstehen. Aber wir müssen bedenken, dass unsere pluralistische Gesellschaft eine sehr neue Erscheinung in der Geschichte der Menschheit ist. Wir nehmen es als fast selbstverständlich, dass wir heute mit Menschen zusammenleben, die anders glauben, die andere Vorstellungen haben, andere Werte und so weiter. Das war im 16. Jahrhundert noch nicht so. Jede Abweichung schien eine Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung zu sein. Ein bisschen können wir uns da hineindenken, wenn wir zum Beispiel hören, dass Eltern ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen. In Argentinien hat es da eine lange Diskussion gegeben mit den Altkolonien, die in La Pampa siedelten. Dass sie ihre Kinder nicht in nationale Schulen schicken wollten, war für die Regierung unverständlich. Wieso, fragt man dann, verwerfen sie uns ganz, treiben sie vielleicht in ihrer eigenen Gesellschaft Gehirnwäsche oder ähnliche Fragen. Bei den Täufern muss man jedoch bedenken, dass sie nicht nur Fanatiker waren, welche nun mal Erwachsene statt Kinder taufen wollten, sondern die Taufe war bei ihnen symbolisch für ein ganz neues Gemeindeverständnis, welches auf freiwillige Entscheidung basierte. Und das war ein Bruch mit der nahtlosen Synthese der mittelalterlichen Staatskirche. Das war natürlich eine radikale Haltung, wenn hier bei uns plötzlich Personen aufkommen würden, die wie die Amischen oder wie die Hutterer in Gütergemeinschaft leben wollten, dann würde das bei uns auch viel Stirnrunzeln bewirken. Es war also nicht nur dieser kleine Akt der Taufe, sondern der Bruch mit einer langen Tradition, was als schwerwiegend empfunden wurde. Die Eidverweigerung gehörte natürlich dazu. Gerade die Schweizer, die sich selbst immer als die Eidgenossen bezeichneten, war diese Weigerung gleichbedeutend mit einer Zurückweisung der eigenen Identität und das kratzte sehr.
Aus welchen anfänglichen Fehlern der Täuferbewegung können wir heute lernen?
Fehler kann man im Nachhinein gewöhnlich besser ankreiden als in der Hitze der Kontroverse selbst. Wenn wir danach fragen, beschuldigen wir die Glaubensväter und Mütter nicht, aber fragen dürfen wir trotzdem. Vielleicht ist da zuerst zu erwähnen, was ein übertriebener Dualismus zwischen Gemeinde und Welt war. Das Schleitheimer Bekenntnis war da ganz radikal. Ein Christ dürfe unter anderem kein obrigkeitliches Amt ausüben. Man dürfe nichts mit der Welt gemeinsam haben. Dass solche Haltung auf Dauer nicht gut durchzuhalten war, zeigte sich schon im 16. Jahrhundert selbst. Glaubt man an eine unmittelbare Wiederkunft Christi, lässt sich solche dualistische Haltung erklären. Aber auf Dauer muss man sich doch in der Welt einrichten. Auch die Schweizer Täufer mussten dies einsehen. In den Disputationen, die etwa 50 Jahre nach Entstehung der Bewegung aufgezeichnet wurden, merkt man schon moderatere Haltungen. Sie wurden von Personen aus der Politik immer wieder gefragt: Wir sind eurer Meinung nach keine Christen? Wir sind verdammt, weil wir solch eine Verantwortung übernommen haben? Und die Täufer gaben letztlich zu, dass, sofern man den Vollzug der Todesstrafe und die Kriegführung vermeiden könne, dürfe man eventuell auch als Christ ein Amt ausüben. Zwar sahen sie es skeptisch, aber sie merkten auch, dass man eine Gesellschaft schwerlich aufrechterhalten kann ohne solche Ämter. Ein anderer Bereich, wo die Trennung mit der römischen Kirche sehr radikal war, ist in der Liturgie zu suchen. Diese wurde ganz verworfen. Keine Bilder, keine Figuren, keine bunten Fenster in der Kirche, kein Kirchenjahr mit seinen Festzeiten mehr, keine Musikinstrumente, in vielen Fällen noch nicht einmal Gesang im Gottesdienst, sondern nur das gesprochene Wort. Dass der Mensch auf Dauer mehr braucht, wurde mit der Zeit klar, als zumindest der Gesang zurückkehrte, später auch die Orgel und andere Instrumente. Nach wie vor jedoch fehlt uns ein Verständnis für liturgische Handlungen oder für das Kirchenjahr mit seinem festgelegten Lesezyklus in einem Dreijahresplan, der manchem Prediger die Textwahl erleichtern würde und wo man auch pädagogisch gesehen über das ganze Jahr das gesamte Heilsgeschehen zusammenhängender darstellen kann.
Welche Herausforderungen begegnen uns als Mennoniten hier im paraguayischen Chaco heute, wenn man an die Glaubenstaufe denkt?
Also die Glaubenstaufe an sich wird ja heute von anderen Konfessionen auch praktiziert, ist also bei Mennoniten nicht mehr die große Ausnahme. Auch manche Theologen aus den lutherischen und katholischen Kirchen geben zu, dass die Erwachsenentaufe eigentlich im Neuen Testament vorgezogen ist oder vorzuziehen wäre. Aber man macht kein so großes Thema daraus, weil auch das Konzept einer freiwilligen Gemeindezugehörigkeit auf persönliche Entscheidung gegründet nicht mehr so die Ausnahme ist. Auch für die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft ist das Ritual der Taufe unbedeutend geworden. Ob, wann und wie man getauft ist, spielt da kaum noch eine Rolle. Jedoch im Verhältnis der Kirchen zueinander ist diese Frage von Bedeutung. Im 16. Jahrhundert war keinerlei Toleranz da und somit nur Ablehnung des anderen. Die Erfahrung von Verfolgung war brutal und in dem Kontext verwundert es nicht, wenn man die verfolgenden Kirchen als Hure Babylon oder als antichristliche Kirche bezeichnet, wie es vielfach geschah. Als im 17. Jahrhundert die Verfolgung nachließ, besonders nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, musste auch die mennonitische Kirche mit der Zeit einsehen, dass sie eine Kirche unter anderen war. Man musste irgendwie miteinander auskommen. Mit den Pietisten der lutherischen und reformierten Kirchen war dies besonders leicht, weil man sich weitgehend mit deren Frömmigkeit identifizierte. Ansonsten blieb man mit den Landeskirchen auf Abstand, besonders mit der katholischen. Erst in den letzten paar Jahrzehnten hat sich dies wesentlich verändert. Die Tatsache, dass niemand ganz allein alle Wahrheit hat, wird heute von praktisch allen Kirchen eingesehen. Auch wir müssen es einsehen. Der Dialog, der sich zwischen der Weltkonferenz und dem Vatikan in den 90er Jahren anbahnte, später auch mit dem lutherischen Weltbund, zielte auf Heilung der Erinnerung. Eine sehr treffende Bezeichnung, denn die alten Wunden waren und sind auch heute noch da und verhinderten das Gespräch. Wo offener Dialog da ist, kann man die jeweiligen Differenzen durchdiskutieren, ohne den anderen gleich bekehren zu müssen, wie es in diesen Dialogrunden zwischen der Weltkonferenz und den katholischen und lutherischen Kirchen durchbuchstabiert wurde. Dieser Schritt wurde und wird von manchen Lokalgemeinden zwar hart kritisiert und die Resultate werden auch weitgehend ignoriert. Aber die Alternative zum Gespräch ist dann ja nur Opposition, Ablehnung und Verweigerung des Gesprächs. Das wird dann gelegentlich in der Missionspraxis offensichtlich, wenn man anfängt, wieder zu taufen, wo Menschen schon als Kinder getauft wurden. Es entspricht zwar unserer täuferischen Herkunft, so vorzugehen, aber es verursacht auch empfindliche Reaktionen. Wir können gut und gern in eine katholische Siedlung gehen und den Leuten Hilfe anbieten, entweder für Sturmschäden an den Dächern, für die Schule, für den Gesundheitsposten oder für eine bessere Bestellung ihrer Felder. Und solche Hilfe wird immer gern in Anspruch genommen und wird auch als christliche Dienstbereitschaft angesehen. Wir können auch mit ihnen gemeinsam die Bibel lesen, predigen, singen und erklären, wieso wir manches machen, was wir machen, wieso wir nur Erwachsene taufen und so weiter. Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu taufen und eigene Gemeinden zu bilden, lautet die indirekte Botschaft ja, wir anerkennen euch nicht als Christen, wir anerkennen eure Kirche nicht. Und damit entsteht dann ein empfindlicher Bruch. Solchen Bruch verstehen wir ein wenig, wenn zum Beispiel Zeugen Jehovas bei uns rundgehen und versuchen, Gemeindeglieder zu sich herüberzuziehen. Zwar haben wir Glaubensfreiheit im Land, wir dürfen diese beanspruchen, Menschen dürfen ihre Konfession wechseln, da liegt legal gesehen gar kein Problem vor. Wenn wir jedoch eine Sensibilität für unsere Mitmenschen und ihren Glauben entwickeln wollen, was auch wiederum guttäuferisch begründet ist, dann werden wir zumindest fragen, was angesagt ist und wo man ein wenig Zurückhaltung üben sollte.